wir doch unsere Gesetze ein, weil wir ein Rechtsstaat sind. Bis gleich. Willkommen zurück in unserer Sendung TV Berlin Spezial. Heute mit Dr. Hans-Georg Maaßen, früherer Verfassungsschutzpräsident 2012 bis 2018. Bemüht sich jetzt um ein Mandat im Wahlkreis 196 Thüringen-Suhl. Und wir haben eben gesprochen über Migrationspolitik und vieles ist gar nicht in der Öffentlichkeit. Haben Sie das Gefühl, dass manche Journalisten sich nicht mehr trauen zu schreiben, was sie sehen? Dass man Angst hat, seine Meinung zu äußern?
Also ich kann Ihnen das aus meinem Eindruck aus dem Wahlkreis schildern, dass viele Menschen mir sagen, sie haben einfach Angst, ihre Meinung frei und offen zu äußern. Das ist das eine. Und das andere, was mir immer entgegengehalten wird oder gesagt wird, ist, sie haben einfach den Eindruck, dass sie in den Medien nicht mehr das wiederfinden, was sie erleben und was im Grunde den Alltag darstellt. Das Auseinanderklaffen zwischen der Medienöffentlichkeit und der Realität, das nehmen die wahr.
Und, meinen Sie damit die Zeitungen oder meinen Sie das Fernsehen oder den Rundfunk? Was meinen Ihre Wählerinnen und Wähler mit den Medien?
Gestern Abend hat mir beim Abendessen, Grillen, Thüringer Wurst, Frauenunion, hat mich eine Dame gefragt, Herr Maaßen, wissen Sie, was auf der Treppe liegt und lügt? Guckte ich sie an. Ja, wir sagten früher das neue Deutschland. So, und sie sagte, heute hat sie den Eindruck, dass es auch andere Tageszeitungen gibt. Ich will damit sagen, im Osten, in Südthüringen, hat man ein besonderes Sensorium, glaube ich, für Fehlentwicklung, politische Fehlentwicklung. Wenn man merkt, also bestimmte Tatsachen werden in den Medien gar nicht mehr geschildert. Und das treibt die Leute um, dass zum Beispiel die Staatsangehörigkeit von Tätern gar nicht mehr in den Zeitungen zu finden ist oder oft weggelassen wird, dass einfach herumgelogen wird, auch bei migrantischen Straftaten. Beispiel, letzten Oktober gab es einen versuchten Anschlag auf einen Regionalzug in der Nähe von Köln und eine Bombe, die nicht explodieren konnte, weil der Mann nicht qualifiziert genug war, die Bombe zu bauen. Diese Bombe ist von einer Putzfrau beim Reinigen gefunden worden. Man hat den Täter ermittelt. Der Täter war ein Asylbewerber, der aus dem Irak kam. Und in der Presse stand aber etwas anderes. In der Presse stand, ein, weiß ich nicht, 21-jähriger Iserlohner hätte diesen Anschlag oder diese Bombe da deponiert. Iserlohner. Fragte mich, wieso Iserlohn? Ja, weil er im Sauerland in der Nähe von Iserlohn in einer Asylunterkunft war. Da muss ich sagen, das ist Meinungsmanipulation.
Wenn man also alle wussten, dass das ein Iraker war, weil er aber in der Unterkunft war, die nahe Iserlohn war, hat man daraus einen deutschen Iserlohner gemacht.
Ja, man hat nicht ausdrücklich gesagt, ein Deutscher, sondern ein Iserlohner, was allerdings bei den Lesern den Eindruck erweckt, das ist kein Ausländer, das ist kein Asylbewerber, sondern das ist ein Einheimischer.
So wie es das bei mir gerade auch erweckt hat.
Ganz genau. Und diese Tricks der Medien, die wir heute hier wahrnehmen, hat es vor 10, 15 Jahren noch nicht gegeben. Ich sage mal, so eine dreiste Lüge über das Weglassen von Tatsachen, das Manipulieren von Tatsachen, das haben wir alles erlebt, dass zum Beispiel bei einer Rede von Trump im deutschen Fernsehen dann Buhrufe einfach lauter gedreht wurde, dass man den Eindruck haben musste, er ist ausgepfiffen worden, ist in deutschen Medien gebracht worden. Das Versuchen von Weglassen von Informationen, denken Sie an die Silvesternacht in Köln 2015, wo man über Tage versuchte, diese Nachricht gar nicht in die Öffentlichkeit zu bringen, dass man bestimmte Nachrichten nach hinten stellt, andere nach vorne stellt, dass man versucht, mit Nachrichten, andere Nachrichten zu überdecken, dass gar nicht darüber diskutiert wird. Und das Framing, dass man einfach Leuten schon ein Etikett anhängt, nämlich wenn der das sagt, dann ist es völlig irrelevant, weil es ein Rechtspopulist, ein Verschwörungstheoretiker, ein Faschistoider und so weiter ist. Das sind die Techniken, die heute der öffentlich-rechtliche Rundfunk verwendet. Wir kennen ja das Buch von Frau Wehling. Es ist eine Gutachterin eine Frau, eine Professorin, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die ARD, ein Buch geschrieben hat, nämlich das Framing Manual, wie der ARD sich noch positiver darstellen kann. Das sind die Tricks, die verwendet werden. Ich halte es für ausgesprochen verwerflich und ich halte es für eine Schande, dass die Aufsichtsbehörden diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht in der Hinsicht wirklich mal korrigieren und dafür sorgen, dass so etwas nicht mehr stattfindet.
Zweiter Untersuchungsausschuss, wenn Sie im Bundestag sind.
Ich würde auch sagen, es ist nicht Sache des Bundes eigentlich, aber es gibt genügend Länder, die mal, ich sage mal, einen NDR-Untersuchungsausschuss einleiten könnten. Noch Deutscher Rundfunk ist für die Tagesschau zuständig. Wenn man sieht, dass es da auch Verbindungen gibt zwischen der Tagesschau oder zwischen Personen, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Tagesschau arbeiten und der linken und linksextremen Szene, dann wäre das wirklich auch eine Untersuchung wert, dass auch die Biografie von einigen Redakteuren mal auf den Prüfstand gestellt wird, ob diese Leute die charakterliche Eigenschaft haben, auch in der Tagesschau die Tagesschau durch Redaktion zu begleiten.
Ich bin ja nun auch selber Journalist und manchmal habe ich das Gefühl, so wie jetzt auch, dass Sie ein bisschen dick auftragen, wenn es gegen Journalisten geht. Aber haben Sie denn dafür genügend Belege zu sagen, das ist zurzeit vorherrschend oder sind das nur Einzelfälle, an denen man sich dann ergötzt?
Na schauen Sie, ich möchte nicht dick auftragen. Man muss natürlich das im Großen und Ganzen, hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk durchaus seine Qualitäten. Wenn ich in den Kulturbetrieb schaue, wenn ich in den Unterhaltungs- und Sportbetrieb schaue, aber ich interessiere mich für den politischen Bereich. Und wenn ich mir den politischen Bereich anschaue, muss ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfach konstatieren, ich sehe nicht mehr die Ausgewogenheit der Berichterstattung. Denken Sie mal früher an Gerhard Löwenthal, denken Sie an viele andere Kommentatoren, Peter Hane und so weiter. Diese Leute sind nicht nur beruflich ausgestorben, es gibt auch keine Nachfolger, die im Grunde genommen derartige Positionen heute in irgendeiner Weise auch noch annähernd vertreten würden. Hinzu kommt, dass wir einen klaren Linksdrall haben beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das ist auch, wird gar nichts, was hinter vorgehaltener Hand kommuniziert wird. Das kann man nachlesen, wenn über 90% der Volontäre der ARD sagen, dass sie links, grün, grün-rot unterstützen und gut finden. Und wenn über 70% der Journalisten eine Neigung zu links und grün haben. Also das muss man als Realitäten wahrnehmen und dann sieht man dann auch, dass eben in den Nachrichtensendungen, in der Tagesschau, in Heute und auch in den anderen politischen Sendungen ein deutliches Framing betrieben wird. Und Framing ist nichts anderes als Manipulation der veröffentlichten Meinung.
Aber steht nicht in allen Staatsverträgen drin, dass sie verpflichtet sind, ausgewogen zu berichten? Und gibt es denn nicht eine Aufsichtsbehörde, die sagt, passt mal auf, ihr driftet zu weit nach links?
Ja, diese Ausgewogenheit ist Gegenstand des Staatsvertrages. Allerdings, was man in anderen Regelungswerken hat, es fehlt einfach an, ich sage mal, Sanktionsmöglichkeiten. Schauen Sie mal, was wäre eigentlich die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Schutzbedeckung, wenn es keine Sanktionsmöglichkeiten gäbe? Und diese Sanktionsmöglichkeiten sind dann Bußgeld und Strafverfahren. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk passiert einfach nichts. Man kann sich über alle Vorschriften hinwegsetzen, es hat gar keine Sanktionen zur Folge.
Und weil Sie das anprangern, werden Sie gleichzeitig angegriffen.
Ja, und man muss natürlich auch sehen, dass viele Berufspolitiker auch Angst haben vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist so mein Eindruck. Wenn man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisiert, kann man sehr, sehr schnell vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisiert werden, negativ dargestellt werden, kann man diffamiert und dämonisiert werden. Deswegen will sich niemand damit anlegen. Und deswegen geht normalerweise auch jede Forderung nach Gebührenerhöhung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch sowas von durch, weil die Politiker nun wissen, also mit denen will ich mich nicht anlegen, die sitzen am längeren Hebel.
Wie weit trifft Sie das eigentlich, wenn Sie wegen dieser Worte zum Beispiel angegriffen werden oder von einer jungen Frau von der linken Seite als Rassist oder als Antisemit beschimpft werden?
Das trifft mich natürlich schon, natürlich. So etwas geht nicht einfach an einem vorbei, vor allem wenn es so völlig verrückte Beschimpfungen sind.
So aus dem Nichts quasi.
So aus dem Nichts, aber gleichwohl dann von den Medien dann transportiert werden, teilweise kommentarlos, teilweise mit Häme und mit beleidigenden Inhalten. Das geht nicht einfach spurlos an einem vorbei, aber ich sehe mich einfach in einer Auseinandersetzung. Ich sehe, dass ich auf der richtigen Seite kämpfe und dass die auf der falschen Seite kämpfe. Und ich bin mir sicher, dass ich die Auseinandersetzung gewinnen werde.
Sie sind seit 1978, wenn ich das richtig gelesen habe, CDU-Mitglied und haben Angebot, als Sie entlassen wurden, als Präsident des Verfassungsgerichts von der AfD, ich glaube von Rolf Meuthen persönlich, Jörg Meuthen persönlich, ein Angebot bekommen, doch in die AfD einzutreten. Das haben Sie aber abgelehnt mit den Worten, ich bin jetzt 30 Jahre in der CDU und da bleibe ich auch. Ist das für Sie nicht schwer, in einer Partei zu sein, die, abgesehen jetzt von Thüringen, in Berlin immer schlecht über Sie reden?
Nein, das können Sie auch so nicht sagen, dass die CDU immer schlecht über mich redet. Es sind einzelne Personen. Das sind durchaus namhafte Funktionäre, die mich angreifen, die mich wahrscheinlich deshalb auch angreifen, weil sie mich als eine politische oder auch karrierepolitische Bedrohung ansehen. Auf der anderen Seite habe ich auch sehr viele Freunde, nicht nur in Südthüringen, sondern auch in der CDU selbst. Mein Eindruck ist, dass ein großer Teil der Mitglieder immer noch den alten Kurs der CDU verfolgt, nämlich einen Kurs christlich-demokratischer Werte, und zwar auf der anderen Seite der linken Politik, nämlich eher eine rechte, eine liberale, eine konservative Politik. Ich glaube, das ist immer noch so, dass der überwiegende Teil der Mitglieder das will. Bei den Funktionären ist es anders, aber auch wenn Sie in den Bundestag schauen, gibt es viele, die im Grunde meine Position unterstützen. Denken Sie an den Berliner Kreis, der seinerzeit auch von Wolfgang Bosbach mitgegründet wurde. Und wo jetzt Silvia Pantel, ein Herr Irmer, ein Herr Wilsch, eine Veronika Bellmann und viele andere Mitglieder sind. Es ist so, die CDU ist eine Partei, die unterschiedliche Positionen vertritt, wo die eine Seite, die mich nicht mag, etwas lauter in Erscheinung tritt, auch etwas lauter über die Medien kommuniziert wird. Aber es gibt auch eine andere, eine konservativere CDU im Bundestag. Und wir werden nach der Bundestagswahl sehen, in welche Richtung sich die CDU entwickeln wird.
Ja, kleiner Hinweis in eigener Sache. Silvia Pantel, Sie haben sie gerade erwähnt, CDU-Abgeordnete aus Düsseldorf, war vor 2 Wochen hier in der Sendung, TV Berlin Spezial. In unserer Mediathek können Sie das Gespräch nochmal nachschauen. Aber zurück zu Ihnen. Sie sind ja in der Werteunion gewesen. Das ist auch gehört zur CDU und da sind Sie ausgetreten, weil der neue Vorsitzende Ihnen
nicht gefällt. Nein, ich habe meine Mitgliedschaft ruhen lassen.
Naja gut, Sie machen nicht mehr mit, ob ich nun sage, ruhen lassen. Das ist ein juristischer Begriff. Ja, aber Sie machen nicht mehr mit. Warum nicht?
Nun, weil ich mir einfach anschauen wollte, in welche Richtung sich die Werteunion entwickelt. Die Werteunion ist ein eingetragener Verein von CDU und CSU-Mitgliedern. Und bei der letzten Wahl des Vorsitzenden der Werteunion hat es eine ganze Reihe von Unstimmigkeiten unter Delegierten gegeben, auch mit Blick eben auf den Kurs der Werteunion. Und nachdem eben die Werteunion darüber auch sehr stark in die Öffentlichkeit gezogen worden ist, habe ich für mich entschieden, ich lasse jetzt meine Mitgliedschaft ruhen und werde jetzt sehen, in welche Richtung sich die Werteunion unter dem neuen Vorsitz und mit anderen maßgebenden Personen entwickeln wird. Und dann entscheide ich weiter.
Es las sich aber so, als ob Sie persönlich irgendwas gegen den neuen Vorsitzenden, Herrn Otte, haben.
Nein, ich habe gar nichts gegen Herrn Otte. Herrn Otte kenne ich gut. Ich schätze Herrn Otte auch. Herr Otte ist ein ungewöhnlich, glaube ich, begabter Unternehmer und ein viel beachteter Kommentator, was Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik angeht. Ist ein guter Mann, ein wirklich tüchtiger Mann. Und seine politischen Aussagen, muss ich sagen, haben es manchmal in sich. Aber man kann vielleicht sagen, er geht vom Wortlaut übers Ziel hinaus. Aber ich glaube, in der Sache ist das ein sehr, sehr vernünftiger, er sagt deutscher Patriot, ein sehr, sehr vernünftiger Mensch, der den Rechtsstaat und auch den Sozialstaat im Vordergrund sieht.
Ja, auch wieder ein kleiner Hinweis in eigener Sache. In etwa 3 Wochen wird der Otte hier in der Sendung sein. Ja, und er war vor langer, langer Zeit, als er der erste war, der den Crash an den Börsen vorausgesagt hat, ich glaube in den 90er Jahren, ja, auch schon mal hier in der Sendung. Wenn Sie jetzt mal so, ich will aus Ihnen mal rauskitzeln, was aus der Verfassungsschutzzeit Sie sagen dürfen oder nicht. Haben Sie damals vorausgesehen, wohin sich die Kriminalität in Deutschland, die Clan-Kriminalität, entwickelt? Haben Sie da einen Einblick gehabt als Verfassungsschützer, wie bedrohlich das werden könnte?
Nun ja, als Geheimdienstler denkt man in Szenarien. Das heißt, man denkt darüber nach, wohin entwickelt sich eine bestimmte Situation, wenn man nichts ändert, wohin entwickelt sich die Situation, wenn man das so macht, oder wohin entwickelt sich die Situation, wenn man es anders macht. Und mir war damals schon klar, wenn man eigentlich nichts macht, wenn man es einfach so weiterlaufen lässt, die Bekämpfung von Clankriminalität, von organisierter und schwerer Kriminalität, dann wird sich das verstetigen und es wird immer schlimmer werden. Und ich hatte den Eindruck gehabt, dass wir in den letzten Jahren viele Möglichkeiten, Weichen zu stellen, dieses Szenario zu vermeiden, dass wir es verpasst hatten, was auch an der Politik lag, die einfach auch nicht die Bereitschaft hatte, hier zu sagen, wir sind auch bereit, unschöne Bilder in Kauf zu nehmen, dass die Polizei auch mal richtig vorgeht und hier mal reinen Tisch macht, sondern man versuchte, den Weg zu gehen, wasch mich, aber mach mich nicht nass, wir geben etwas mehr für die Polizei. Die Polizei bekommt vielleicht ein paar Fahrzeuge mehr, aber im Zweifel keine Befugnisse mehr und im Zweifel auch nicht abschieben.
So, das war ein kleiner Einblick in die Arbeit eines Geheimdienstlers. Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei Dr. Hans-Georg Maaßen, von 2012 bis 2018 Präsident des Verfassungsschutzes und jetzt stark unter Beschuss von allen möglichen Seiten, aber kandidiert im Wahlkreis 196 Thüringen-Suhl. Und ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg am 26. September. Vielleicht sind Sie in den Bundestag. Und dann kommt der Untersuchungsausschuss oder vielleicht zwei. Ich freue mich drauf. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche wie immer. TV Berlin Spezial. Und am Anschluss an diese Sendung sehen Sie gleich Dichis Ausblick. Auch dazu viel Vergnügen, viel Spaß und Tschüss.